Der heutige Predigtext ist der einzige Bibeltext, den ich in dieser Gemeinde schon zum dritten Mal predige. Das erste Mal war vor 9 Jahren, März 2013. Wir haben einen neuen Kameramann. März 2013, das war meine Vorstellungspredigt hier in dieser Gemeinde. Erinnert euch sicherlich ganz genau, um was es damals ging. Ja, ganz hervorragend. Dann zum zweiten Mal, 2018. Bewegend fand ich, dass ich dann zu meinem Einführungsgottesdienst selber im Sommer 2013 ein Bild geschenkt bekommen habe, was sich genau auf diese Einführungspredigt bezogen hat. Das konnte der nicht wissen, weil der war damals nicht da, aber es war für mich so nochmal so eine Bestätigung. Also 2018 war das zweite Mal und das dritte Mal heute. Den Bibeltext für heute habe ich mir nicht selber ausgesucht, aber ich habe geschmunzelt, als ich das gesehen habe. Wir predigen ja hier in dieser Gemeinde seit einigen Wochen, seit Anfang des Jahres wieder die sogenannten Perikopentexte, das heißt vorgegebene Texte, denen wir uns einfach dann mit auseinandersetzen dürfen und mit euch nachdenken dürfen in diesen Predigten. Für den heutigen Sonntag Bibeltext, Kapitel, Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Ich habe den Bibeltext gelesen und ich staune, weil der Bibeltext einfach sehr gut passt zu meiner letzten Predigt. Vor 2 Wochen war das, glaube ich, und ihr werdet es nachher merken, wie das eine gute Ergänzung ist. Und der Bibeltext passt auch hervorragend in unsere aktuelle Situation. Also viel Grund zu staunen und eine gute Voraussetzung für eine interessante und auch relevante Predigt. Natürlich habe ich in der Vorbereitung auch in meine Manuskripte reingeschaut, was habe ich die letzten beiden Male zu diesem Bibeltext gesagt. Ich habe es bei der zweiten Predigt schon gesagt, dass ich einen anderen Schwerpunkt setzen werde wie beim ersten Mal. Und ich sage heute, dass ich einen anderen Schwerpunkt setzen werde wie beim ersten und beim zweiten Mal. Jetzt der Bibeltext. Matthäus Evangelium, Kapitel 14, 22 bis 33. Ich lese nach der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Direkt danach trieb Jesus seine Schüler an, ins Boot einzusteigen und ihm an das andere Seeufer vorauszufahren, während er noch die Menschenmenge nach Hause schicken wollte. Nachdem sie gegangen waren, stieg Jesus allein auf den Berg, um zu beten. Es war inzwischen Abend geworden und er war ganz allein dort. Das Boot war nun schon viele hundert Meter vom Ufer entfernt. Es wurde von den Wellen immer stärker hin und her geworfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Das ging so bis in die frühe Morgenstunde. Da kam auf einmal Jesus über das Wasser gelaufen, direkt auf sie zu. Als seine Schüler ihn sahen, wie er über das Wasser lief, zitterten sie vor Furcht. Sie glaubten, es wäre ein Gespenst und schrien vor Angst auf. Im gleichen Augenblick sprach Jesus sie an, fasst wieder Mut, denn ich bin es doch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, wenn du es bist, dann gib mir den Befehl, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte nur, komm her. So ließ sich Petrus aus dem Boot hinunter und ging auf der Wasseroberfläche und kam bis zu Jesus. Aber dann blickte er doch auf den starken Wind und wurde von Furcht überwältigt. Er war schon dabei, unterzugehen und schrie, Herr, rette mich! Sofort! Ergriff Jesus ihn bei der Hand und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du in dir dem Zweifel Raum gegeben? Als sie dann zusammen in das Boot stiegen, legte sich der Wind. Aber alle, die im Boot warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Man kann in diesem Bibeltext mindestens drei Dinge beleuchten. Erstens die Jünger im Boot, zweitens Jesus auf dem Wasser und drittens Petrus auf dem Weg zu Jesus. Die meisten sprechen dann in der Predigt über den Text tatsächlich über Petrus, bietet sich ja auch an. Fokus voll auf Petrus, seinen Glauben oder seinen Nichtglauben auf den Weg hin zu Jesus und die Wichtigkeit, Neues zu wagen, und die Botschaft lautet dann: raus aus der Komfortzone im Vertrauen auf Jesus. Kann man sagen, alles gut, richtig. Das ist heute nicht mein größter Schwerpunkt. Das war der Schwerpunkt in der Predigt vor 9 Jahren. Dann kann man grundsätzlich über Jesus sprechen. Ist immer gut, in einer Predigt über Jesus zu sprechen. Ja, Fokus voll auf Jesus. Ja, wie er war, was er getan hat. Auch heute wird es um Jesus gehen, klar. Nicht, weil das grundsätzlich immer gut ist, sondern weil ich euch ein paar Dinge wichtig machen möchte. Auch als Ergänzung und Fortführung zu meiner letzten Predigt. Und dann kann man natürlich auch über die Jünger im Boot sprechen. Die werden oft nur beiläufig erwähnt. Sie erscheinen nicht so wichtig. Zu ihnen möchte ich heute nur ganz kurz was sagen. Mein Schwerpunkt heute ist keine Person, sondern ein Gegenstand. Ein Bestandteil des Bootes. Dazu kommen wir gleich. Kurz noch zu den Jüngern im Boot. Ich wurde in meinem eigenen Leben ein einziges Mal richtig seekrank, und zwar richtig. Und das war auf Elba. Frag meinen Sohn Tobias, der war dabei. Wir haben vorher im Auto auf der Herfahrt noch kurz darüber geredet. Angelika war nicht dabei. Mir war eigentlich, glaube ich, noch nie so elend in meinem Leben wie zu diesem Zeitpunkt. Es lag nicht am Mittelmeer, das war eigentlich ganz ohne große Wellen. Es lag einfach nur an dem Umstand, wir wollten einen Ausflug und haben ihn auch gemacht, einen Ausflug mit einem Boot. Und zwar war das ein spezielles Boot, das hatte so einen Glasboden. Und dann konnte man, wenn man da ein bisschen rausgefahren ist von der Küste weg, durch den Glasboden hindurch so ein Wrack am Meeresgrund sehen. Mein Kopf fand es nicht so witzig. Das war mit dem Gleichgewichtsorgan, irgendwie war das extrem schwierig. Ich kann euch sagen, ich war richtig krank. Ich möchte euch die Begleiterscheinungen und so und die Auswirkungen ersparen, aber es war alles andere als witzig. Die Jünger im Boot, heftiger Sturm, nach Mitternacht, ganz fiese Zeit, du bist müde, mitten im Sturm, kurz vor dem Morgengrauen, was hättest du gemacht in so einer Situation? Das war nicht der Moment für so ein Ausflugsdampfer-Feeling, ja, gar nicht. Ich habe volles Verständnis, dass sich nicht alle hinter Petrus aufgereiht haben und gesagt haben, lass uns doch auch mal gleich aufs Wasser springen, ja, sondern dass wir uns mal irgendwie zurückziehen und gucken, dass wir das Ding hier irgendwie voll über die Runden kriegen. Also die Jünger für mich, ich kann sie gut verstehen. Jetzt zu dem Gegenstand. Wenn du aus dem Boot aussteigst, dann begegnest du automatisch diesem Gegenstand, um den es mir heute ganz besonders geht. Und ich habe mal einen mitgebracht, ist nicht ganz original, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Das ist die Schwelle, die Bootsplanke. Na, also nicht ganz original, aber so fast. Eine Bootsplanke, das ist die Kante zwischen drinnen und draußen. Der letzte Halt vor der Ungewissheit. An der Schwelle entscheidet es sich, festhalten oder loslassen. Ich erlebe unsere Zeit aktuell, persönlich, gemeindlich, weltweit, deutschlandweit, egal welche Dimension, als eine ausgeprägte Schwellensituation. Auch als Gemeinde, Freie Evangelische Gemeinde Augsburg-Mitte. Die Frage steht im Raum, festhalten oder loslassen. Kaum jemand von uns würde die letzten Monate so als Fahrt mit dem Ausflugsdampfer beschreiben. Für viele fühlt sich doch wohl eher so an wie auf rauer See. Und wir haben großes Verständnis für die Angst der Männer im Boot. Stürmische Zeiten. Sie hatten einen Vorteil, sie wussten, wann die Nacht vorbei ist und sich das Ganze, der Sturm dann aller Voraussicht nach auch wieder aufklaren wird, zu Ende sein wird und man zumindest mal so den Horizont wieder sehen kann und sich besser orientieren kann. Wir hoffen nur, dass der Sturm bald vorbei ist und sehnen uns nach ruhigeren Gewässern. Aber so richtig weiß es keiner. Und deshalb bleibt uns vor allem und auch heute die Schwelle. Festhalten oder loslassen. Die Kante zwischen drinnen und draußen. Der letzte Halt vor der Ungewissheit. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Als Pastoren und Gemeindeleiter leben wir schon lange auf so einer Schwelle. Das hat gar nichts mit Corona zu tun. Einerseits Traditionen und Gewohnheiten festhalten, dass nicht jeden Sonntag alles neu ist und Gemeinde jeden Sonntag neu erfunden wird. Sicherheit und Identität geben, das ist unsere Aufgabe. Andererseits Gemeinde weiterzuentwickeln und nicht nur alles zu machen, wie wir schon vor 50 Jahren gemacht haben. Es ist immer eine Schwellensituation. Manches loslassen, Neues empfangen, anderes festhalten. Das ist unser Job als Gemeindeleitung, als Pastoren, Hauptamtliche, als Verantwortliche. Und wie in jeder Gemeinde haben auch wir alle Gruppen vertreten. Die einen, die schon immer, aber jetzt in den letzten Monaten noch stärker, setzen auf Gewohntes und Traditionelles, worauf man sich verlassen kann, was einem schon immer Sicherheit gegeben hat und die damit auch sehr zufrieden sind. Ihre Hauptfrage heißt, wann wird es so werden wie früher? Das gibt für sie Ruhe im Sturm. Wenigstens in der Gemeinde ein Ort des Friedens. Wenn schon so alles andere drunter und drüber geht. Ich denke dabei jetzt gar nicht an eine bestimmte Altersgruppe. Dieses Denken empfinde ich, erlebe ich quer durch alle Generationen. Dann gibt es noch die andere Gruppe, die abgetaucht sind. Ich hoffe, sie sind nicht über Bord gegangen. Aber sie sind seit längerer Zeit verschwunden und hoffentlich nicht ertrunken. Ein Mann aus einer anderen Gemeinde hat es mal so auf den Punkt gebracht, da müsst ihr euch schon ganz schön was einfallen lassen, dass ich wiederkomme. Ich würde ihn liebend gerne am kommenden Samstag im Gemeindeinfoseminar haben und mit ihm über sein Gemeindeverständnis nachdenken. Da hätten wir, glaube ich, manches zu besprechen. Da müsst ihr euch schon ganz schön was einfallen lassen, dass ich wiederkommen werde. Hallo? Die Dritten, das sind die, die auf der Schwelle stehen. Und diese Zeit als Chance wahrnehmen. Das sind nicht so arg viele. Darunter stehen viele Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleiter, Pastorinnen und Pastoren, die wissen, jetzt ist Zeit der Veränderung. Die hören, wie Jesus herausruft und herausfordert. Die Schwelle, das ist ein richtig zugiger Ort. Das ist auch ein einsamer Ort. Weil so viele es nicht verstehen oder Angst haben oder nicht bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, was auch immer. Und das kann ich so gut verstehen. Ich verurteile das nicht. Auf der Schwelle stehen und nach Halt suchen ist echt herausfordernd. So spannend und interessant die letzten Monate auch waren und wir wahnsinnig viel gelernt haben und uns immer wieder angepasst haben, weiterentwickelt haben, so anstrengend war es auch. Mindestens einer meiner Kollegen ist ausgestiegen wegen Burnout. Gott sei Dank ist er wieder auf einem guten Weg und es ist absehbar, dass er wieder in den Dienst zurückkommen kann. Hand aufs Herz, wer hindert's oder was hindert's, auf der Schwelle zu stehen und zu schauen, was jetzt der nächste Schritt ist? Vielleicht noch besser zu fragen, wer da draußen ist. Das frage ich mich schon ernsthaft und schon sehr lange. Was hindert's und wer hindert uns, auf der Schwelle zu stehen und zu fragen, was draußen ist und wer draußen ist? Vom Bibeltext her einfach zu beantworten. Jesus, wer denn sonst? Wer steht denn da? Wer ruft denn? Das ist doch nicht irgendeiner. Ein Dahergelaufener, ein wer auch immer, sondern das ist der Herr selber. Er ruft. Das haben alle gehört. Im gleichen Augenblick, heißt es Vers 27, sprach Jesus sie an, fasst wieder Mut, denn ich bin es doch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das ruft er allen zu. Nicht nur dem einen, nicht nur dem Petrus, allen ruft er das zu. Du fragst jetzt zu Recht, ja, müssen dann alle aus dem Boot aussteigen und auf dem Wasser gehen? Genügt es nicht, auch vollkommen im Boot sitzen zu bleiben, sich zu beruhigen, wieder Mut zu fassen, zu denken, naja, der Herr ist ja da, es wird schon weitergehen und dann bleibt alles beim Alten. Wünschst du dir vielleicht bis zum nächsten Sturm so, ja, irgendwie wird es schon vorbeigehen und ihr werdet irgendwie, naja. Für mich ist dieser Bibeltext mehr. Ich entdecke wahrscheinlich auch aufgrund der aktuellen Situation eine Herausforderung an uns alle. Kommt auf die Schwelle. In meiner letzten Predigt habe ich von diesem Tisch gesprochen, an dem wahnsinnig viel Platz ist, ja, wo alle kommen werden. Das war die Predigt zur Jahreslosung, ne, langer Tisch, ne, also können dann alle kommen. Heute sage ich, die Schwelle ist nicht nur so 80 Zentimeter oder 60, sondern die Schwelle ist so lang, dass alle Platz haben und alle sich darauf einfinden können, um zu hören, wer da draußen ist. Kommt auf die Schwelle, schaut nach vorne und schaut nach hinten, beides. Wie soll es weitergehen? Ich bleibe jetzt mal bei der Gemeinde, Zuspitzung auf Gemeinde. Wie soll es weitergehen mit der Gemeinde? Was wollen wir aufgeben? Was wollen wir gewinnen? Und noch viel wichtiger, wem wollen wir vertrauen? Den guten alten Erfahrungen, den Wunsch nach Ordnung und Ruhe, dass möglichst alles so wieder wird wie früher? Oder unserem Herrn Jesus? Entschuldigt, heute male ich einfach schwarz und weiß. Ist sonst nicht meine Art, heute mache ich es. Vor 2 Wochen habe ich es in meiner Predigt so gesagt über den Hauptmann mit seinem kranken Burschen. Ist ein längeres Zitat, ich sage, wenn es zu Ende ist. Ich habe es so gesagt, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir mehr Hauptmannvertrauen für mich. Vielleicht ist es auch dein Wunsch. Wie wäre das? Wie würde sich das anfühlen? Ich bin mir sicher, es würde mehr Ruhe bringen in unser Leben, auch in unsere Gefühle und mehr Zuversicht. Bitte nicht verwechseln mit Fatalismus und es ist doch eh alles egal und vorherbestimmt, so nicht. Ruhe und Zuversicht und Staunen über Gottes Macht und Führungen. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, dass wir am Ende alles verstehen werden und rückblickend dann immer erkennen, warum es so und nicht anders gelaufen ist. Ich bin überzeugt, dass Fragen offen bleiben. Ist das schlimm? Muss Jesus sich rechtfertigen vor mir, warum es mit mir so und mit dir so oder so gemacht hat? Muss er nicht. Ist er trotzdem vertrauenswürdig? Unbedingt. Ich kenne keinen glaubwürdigeren, vertrauensvolleren und besseren Herrn und Gott. Und ich wünsche mir, dass du heute motiviert wurdest, einen Next Step zu machen, im Vertrauen auf Jesus, Richtung Hauptmannvertrauen. Und dass du dann immer mehr entdeckst, dass dein ganzes Leben bei diesem Gott gut aufgehoben ist. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Du kannst dich ihm anvertrauen. Du brauchst ihn nicht vor den Karren deiner eigenen Wünsche spannen. Du darfst entdecken, was er für dich vorbereitet hat. An Weite, an der langen Tafel mit anderen Christen. An Wegführungen, die neu sind für dich und gut und wichtig. An Wegführungen, die schwer sind für dich. Aber seine starke Hand hält dich trotzdem fest. Komm, folge ihm nach, vertraue ihm, glaube an ihn. Zitat Ende der letzten Predigt. Passt sehr gut zum heutigen Predigttext, weil es auch ganz zentral um das Vertrauen geht und den nächsten Schritt auf Jesus zu, mitten im Sturm Neues wagen, gemeinsam, weil wir uns alle auf der Schwelle versammeln und uns dort fragen, was Jesus jetzt konkret von uns möchte, was es konkret bedeutet, ihm zu vertrauen. Als Gemeinde, als FEG Augsburg-Mitte. Ich gebe dir zwei Beispiele für einen Schwellenort, wo wir uns versammeln können. Es gibt noch mehr, aber ich nehme mal zwei. Ein Schwellenort ist unser Online-Gebetskreis. Donnerstagabend von 8 bis 9 online. Komm dazu, du bist herzlich eingeladen. Wir hören, wir bitten, wir beten, wir vertrauen. Ein weiterer Schwellenort ist unsere nächste Mitgliederversammlung. 26. Februar. Ich will euch so gerne als Mitglieder alle da sehen. Es fällt mir schwer, wenn da immer nur so ein Teil kommt. Warum? Wo sind die anderen? Wir sind doch gemeinsam auf der Schwelle und haben eine gemeinsame Verantwortung für diese Gemeinde. Wir brauchen einander. Für mich ist das keine Vereinssitzung. Für mich ist das ein Schwellenort, zu hören, zu bitten, zu vertrauen, zu verstehen. Wir brauchen Mut im neuen Jahr und wir brauchen einander, vielleicht mehr denn je zuvor. Vor zwei Wochen haben wir am Ende meiner Predigt auch schon das Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen. Wir werden es heute wieder tun, weil es ein gemeinsames Bekenntnis ist. Es verbindet uns miteinander und es ermutigt uns im Vertrauen auf unseren gemeinsamen Herrn Jesus Christus. Du wirst es auch heute merken, ich habe es schon für den letzten Gottesdienst umformuliert und das dabei belassen und Glauben durch Vertrauen ersetzt. Das habe ich ganz bewusst so gemacht. Wer will, kann dieses Bekenntnis jetzt mitsprechen. Und wir stehen dazu auf und bekennen es gemeinsam. Ich gehe ein bisschen auf die Seite. Ich vertraue Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich vertraue Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich vertraue dem Heiligen Geist, der heiligen christlichen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen, der Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben. Amen. Amen. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir nehmen kurzen Augenblick wieder Zeit. Du hast die Schwelle vor Augen, kannst dir selber überlegen, wo du stehst, wo du hin möchtest. Und wie es bei dir ist mit diesem Vertrauen auf Jesus. Und dann werden wir miteinander Abendmahl feiern. Und für mich ist das Abendmahl der stärkste Vertrauensbeweis, den Jesus von seiner Seite gebracht hat. Ein Ausdruck der starken Hand, der dir entgegenstreckt und sagt, schau, ich habe alles gegeben für dich, ich halte dich. Ich bringe dich durch bis ans Ende, über den Tod hinaus. Es ist alles positiv geklärt. Das wollen wir heute wieder uns in Bewusstsein rufen, damit wir weiter Schritte gehen können. Aber zunächst einmal noch einen Augenblick der Stille zum Nachdenken und zum Beten jeder für sich.